Queensland hat zwei Indigenous Kulturen tatsächlich als einziger Bundesstaat. Wir haben einmal die Aboriginal People und aber auch die Torres Strait Islander People ganz im Norden von Queensland. Das heißt, wir verbinden da diese zwei First Nations Kulturen. Und ich finde es einfach für jeden Besucher super wichtig, wenigstens einmal auf eine Tour mit Indigenous Guides zu machen und einfach auch aus deren Perspektive das Land zu erfahren.
Hallo zu Nimm mich mit, der Urlaubspodcast der Dare to Group. Mein Name ist Dominik Hoffmann und endlich mal wieder direkt an meiner Seite ist Tourismusexpertin Saini Sabane. Zu den wichtigen Themen ist sie da. Hallo Saini.
Ja, hallo. Ich habe mir gedacht, wenn wir schon so weit weggehen, dann kann ich auch ganz nah dran kommen. Also ich bin jetzt ganz nah bei dir dran, aber tatsächlich hoffe ich, dass wir auch Queensland nochmal näher gebracht bekommen. Wir hatten ganz zum Start von Nimm ich mit, waren wir schon mal so ein bisschen in der Region, aber ich persönlich war noch nie auf diesem Kontinent, du auch nicht. Also deswegen zur Feier des Tages bin ich jetzt ganz nah bei dir, aber wir fliegen oder gehen gedanklich weit weg in eine Sehnsuchtsdestination.
Ja, wir schalten jetzt zu Stefanie Hübner von Tourism and Events Queensland. Steffi, du bist eigentlich aber auch ganz nah bei uns. Hallo Steffi.
Hallo zusammen.
Wie groß oder wie lange besteht denn schon deine Verbundenheit zu Queensland? Unsere hast du ja gerade mitbekommen, wir waren leider noch nicht in Australien. Wird sie aber bald ändern.
Ja, ich hoffe, das ändern wir heute im Podcast. Ja. Meine Verbindung ist tatsächlich schon relativ alt. Also ich war wirklich auch zum ersten Mal als Teenager dort mit 14. Wow. Und dann ganz klassisch mit meiner Familie damals im Camper unterwegs, 3 Wochen entlang der Ostküste gefahren. Also diese klassische Erstbesuchertour von Brisbane nach Cairns. Und ich glaube, da ist dann einfach schon sehr viel hängen geblieben. Und seitdem bin ich auch immer wieder hingereist. Ich war zum Studium nochmal dort für ein Praktikum. Und jetzt darf ich bei Tourism and Events Queensland den europäischen Markt betreuen. Also wirklich wie so ein Kreis, der sich jetzt geschlossen hat für mich dann auch.
Es war vorbestimmt.
Ja. Auf jeden Fall. Aber ich lieb halt einfach auch total, dass es wie so in Australien im Kleinformat ist. Also du hast Küste, Riff, Inseln, Strände, aber auch Regenwald und Outback. Das heißt, du hast wirklich eine unglaubliche Vielfalt in Queensland.
In dem Fall, und das wollte ich gerade sagen, kann man eigentlich auch die Credits schon an die Eltern geben, weil es war im Grunde genommen durch die Reiseplanung, durch die Routenplanung der Eltern vorbestimmt. Die haben gewusst, was so, wie du gesagt hast, Australien in a nutshell, im Kleinformat, was da in Queensland möglich ist. Als ich mich das erste Mal mit Australien beschäftigt habe, war ich natürlich auch viel bei Städten. Vielleicht war ich auch in einer Kombination mit anderen Ländern, Inseln, was weiß ich, Tasmanien oder so. Und ich glaube aber, dass für viele Queensland ein guter Einstieg ist. Und bei dir war es der Einstieg, bei dem du dann auch quasi hängen geblieben bist.
Auf jeden Fall. Es ist halt, wie ich eben gesagt habe, das ist super vielfältig. Queensland selber ist tatsächlich fast 5-mal so groß wie Deutschland. Also das unterschätzen viele Leute auch, weil aber eben auch Australien an sich natürlich schon sehr, sehr groß ist. Ne? Also auch hier, man kann die Europakarte in Australien reinlegen. Auch das ist immer so ein ganz schöner Größenvergleich für die Routenplanung.
Okay, und deswegen muss man natürlich auch in die Planung gehen vorher. Ne? Also ist ja klar, weil sonst verzettelt man sich und denkt dann so, okay, ich weiß zwar, dass ich lange brauche, also ich sollte jetzt nicht irgendwie 7 Tage rüberfliegen, sondern so 3 oder 4 Wochen wäre schon schön, ne? Steffi,
auf
also oder länger
auf jeden
einfach.
Fall. Also ich sage immer so, wenn man 2 bis 3 Wochen hat, ist man auf jeden Fall super gut dabei für die klassische Ostküste. Wenn man mehr Zeit mitbringt, ist es immer besser. Ne? Also je mehr Zeit, desto besser. Mein Tipp ist eigentlich sowieso immer weniger ist mehr für so eine Reise. Ich habe es eben kurz gesagt, Australien ist riesig und man schafft sowieso nicht ganz Australien in einer Reise. Deswegen würde ich immer ganz bewusst auswählen, was möchte man sehen, welche Jahreszeit hat man vielleicht auch und wo kann man dort gut hinreisen dann auch. Und einfach diese ganzen Distanzen immer im Kopf behalten, weil eben jetzt als Vergleich Europa macht man ja auch nicht mal eben in einem Urlaub.
Sollte man nicht. Aber was man machen sollte, ist in Queensland das im Grunde genommen nicht nur als Urlaub, als Reise, als Abhaken von irgendwelchen Sehenswürdigkeiten oder Bucketlists sehen, sondern das ist für mich ein Lebensgefühl. Deswegen war ich auch noch nicht da, weil ich einfach wirklich viel Zeit brauche. Ich möchte an den Stränden lange bleiben. Ich möchte rausfahren aufs Riff. Ich möchte so viel erleben und so ein bisschen in diesen Beach-Vibe, easy living. Also ist es so, dass man, wenn man jetzt in Australien, Australia fragt, ist Queensland dann so ein bisschen, ja, wir müssen jetzt keinen Vergleich anstellen, aber sind das so die Coolen, die einfach noch mehr das Leben genießen und gerne auch gerade am Meer und diese Vibes haben?
Also ich glaube, was Queensland halt total unterscheidet nochmal, ist wirklich dieses ganzjährig warme Klima. Und dadurch ist es wirklich auch ein ganzjähriges Reiseziel auf der einen Seite. Aber man hat eben auch diesen Outdoor-Lifestyle. Das heißt, wenn du jetzt in Brisbane landest, dann spürst du direkt diese Energie der Menschen, die dort eben alles draußen machen. Du siehst sie morgens schon beim Joggen, beim Yoga draußen am Fluss und abends sitzt man im Restaurant auch wieder draußen. Und das macht natürlich auch total viel mit den Menschen. Und die Menschen sind generell für mich auch immer so das, was wirklich Australien oder auch Queensland ganz klar ausmacht und warum ich immer wieder gerne zurückreise, weil sie so unglaublich offen sind, herzlich und so einen ganz unkomplizierten Lebensstil einfach auch zeigen.
Ja, also sie sind cool. Australier sind cool. Und die in Queensland, sind schon,
Das müssen wir uns dann natürlich aneignen. Also ich möchte da schon auch so reinblenden.
Das kriegen wir hin. Wir versuchen dann cool zu sein. Ja.
Aber apropos, was wir hinkriegen müssen, wir müssen einmal im Kopf umdrehen, oder? Weil also ich habe immer wieder das Erlebnis, wenn ich halt höre, wir waren ja schon da quasi im Norden und dass das die tropische Region ist, da ist es immer warm. Wir müssen es halt echt von uns gesehen umdrehen.
Von der Reisezeit her.
Also wir sind dort nördlich von Australien, aber es ist eigentlich, als wären wir von uns Richtung Süden.
Ach so.
Einfach so Richtung Sommersonne, immer warmes Wasser, tropisch sogar. Das ist das etwas, erlebst du das, dass das den Leuten manchmal ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, dass sie da verstehen, ich drehe quasi alles einmal um, also down under, es ist einmal alles umgedreht?
Könnte ich mich dann gewöhnen.
Auf jeden Fall halt die Jahreszeit. Ne? Also wenn man dann vorher die Planung macht, muss man das halt einfach im Kopf behalten. Und ich denke, je nachdem, wo es in Australien auch hingehen soll, ist es natürlich total wichtig. Queensland selbst, habe ich eben kurz gesagt, ist eine Ganzjahresdestination. Deswegen hat man es da nicht ganz so schwer. Aber auch hier, du hast es gerade gesagt, der Norden ist wirklich klassisch tropisch. Ich unterteile Queensland immer ganz gern so in zwei Klimazonen. Also der Norden tropisch bis zur Mitte vom Bundesstaat und dann der Süden ist eher subtropisch. Das heißt, für den Norden würde ich als Empfehlung immer eher sagen, vielleicht in der Zeit von April bis November zu reisen, einfach weil es dann trockener ist, etwas kühler und besser für die Outdoor-Aktivitäten. Trotzdem noch 20 bis 30 Grad, also nicht falsch verstehen. Und der Süden von Queensland aber wirklich auch ganzjährig gut bereisbar ist.
Okay, sehr gut.
Und da müssen wir ja auf jeden Fall hin.
Ja, definitiv. Und was wir auch mal ganz gerne sagen und besprechen, ist natürlich, dass wir ja auch hinfliegen, logischerweise.
Ja.
Und das ist ein bisschen eine längere Strecke, deswegen wollen wir auch länger bleiben. Und die meisten, die dann direkt Queensland ansteuern, gehen dann über Brisbane, über die Stadt Brisbane rein. Ist das richtig? Macht das Sinn?
Genau, also man hat zwei Möglichkeiten. Man kann von Deutschland aus nach Brisbane oder auch nach Cairns fliegen, immer mit einem Zwischenstopp. Entweder man geht zum Beispiel mit Katar oder Emirates über Doha oder Dubai oder man geht über Asien als Route und nimmt zum Beispiel Singapore Airlines. Die fliegen nach sowohl Cairns eben als auch Brisbane. Und das gibt einem auch die Option, dass man diese ganze Ostküstenstrecke als One-Way macht, also quasi nicht hin und zurück und doppelt fahren muss, sondern die Strecke dadurch auch nochmal ein bisschen abkürzen kann. Also das machen ganz viele. Zum Beispiel nach Cairns reinfliegen, das ist auch nicht ganz so weit für Australien. Und dann eben nach Brisbane mit einem PKW oder auch Camper runterfahren und dann von dort entweder noch weiter nach Australien woanders hinfliegen oder auch wieder nach Hause. Mhm.
Also das würde ich machen. Ich würde Cairns reinfliegen, möchte runter bis nach Brisbane, aber wir werden ja auch noch lernen in den Folgen. Es geht dann nicht nur an der Küste entlang, sondern es gibt auch absolute Highlights dann ins Landesinnere. Also wer wirklich eintauchen möchte und Australien erleben möchte, der kann das auch rein mit Queensland machen, wie du gesagt hast. Alles in Queensland möglich.
Total. Also wir unterscheiden hier auch immer so ein bisschen zwischen, fährt man vielleicht das erste Mal nach Australien oder auch nach Queensland oder kommt man schon zum zweiten Mal oder war schon in anderen Gegenden in Australien. Für den Erstbesucher immer ganz klassisch diese Ostküste, wirklich Cairns nach Brisbane oder eben auch andersrum. Vielleicht um das so ein bisschen einzuordnen, die Strecke ist ungefähr 1700 Kilometer. Deswegen sagen wir hier auch so 2 bis 3 Wochen sind ideal. Und das ist wirklich eine Strecke, die einem dann Brisbane gibt, die pulsierende Hauptstadt, aber eben auch die Sunshine Coast mit den Surferstränden. Dann gibt es Skari, früher bekannt als Fraser Island, was die weltgrößte Sandinsel ist. Und von dort geht es dann auch schon zum Great Barrier Reef. Und das erstreckt sich wirklich über einen sehr, sehr langen Streckenabschnitt in Queensland. Das südliche Great Barrier Reef startet schon bei Bundaberg und das geht dann hoch bis in die Whitsundays und endet dann quasi ganz am tropischen Norden in Cairns. Und das kann man eben sehr, sehr gut in diesen 2 bis 3 Wochen machen. Alternativ kann man eben auch so eine Kombinationstour machen aus Küste und Outback, aber das dann vielleicht eher für jemand, der schon ein bisschen Australien-Erfahrung mitbringt.
Ja. Okay,
ja, dann vielleicht gehen wir gleich mal auch so eine Tour durch. Also vielleicht
start mal in Brisbane,
gerne, so
oder?
So eine Tour für uns, für ja. Anfänger.
Eine Tour für euch.
Der eine von uns vielleicht mit dem Mietwagen, der andere mit dem Camper.
Ich nehme den Mietwagen.
Ich nehme den Camper dann wahrscheinlich. Ja, also ich bin hin und her gerissen. Ich bin wirklich immer noch gedanklich. Ich habe so eine Liste für mich und für Queensland. Und es gibt Vorteile. Es gibt einfach Vorteile mit dem Camper. Da kommt man vielleicht mit dem Auto nicht hin, kann mit dem Camper übernachten. Aber ja, hilf uns einfach. Wenn wir jetzt in Brisbane sind, würde ich, glaube ich, landen und weder noch haben. Ich würde, glaube ich, in Brisbane ohne mein Fahrzeug
die würde Zeit verbringen.
Weder Camper noch Mietwagen, einfach
ja,
ohne, oder?
Ich glaube, Brisbane ist auch ziemlich cool, oder Steffi? Da kann man auch
Brisbane
mal
ist toll, ja. Also ja. Brisbane hat sich auch super gewandelt in den letzten Jahren. Also es ist ganz klar, es ist unsere Hauptstadt, aber auch eine Stadt, die oft unterschätzt wird. Also man kann hier wirklich, wie du sagst, ne, ruhig mal 2-3 Tage am Anfang auch einplanen. Das ist eine total moderne Stadt, kosmopolitisch. Gleichzeitig super entspannt, was wir eben angesprochen haben, mit diesem Outdoor-Lifestyle einfach. Man hat super schöne Cafés, Restaurants, kann tagsüber Tagesausflüge zum Beispiel machen, auch wenn man schon mal raus möchte ans Meer und zu den Inseln. Ich habe vorgelagert 2 Sandinseln, einmal Moreton Island und auch North Stradbroke Island, wo man Delfine sehen kann und einfach mit der Natur schon so ein bisschen ja in Berührung kommt. Und dann aber eben wieder zurück in der Stadt, ne, ist die Stadt total geprägt von diesem Outdoor-Lifestyle, dass man entlang des Flusses spazieren gehen kann. Es gibt einen innerstädtischen, kostenlosen Strand, wo man auch baden gehen kann, wo Sand auch aufgeschüttet ist am Fluss. Dann tolle Museen, Boutiquen, also wirklich alles, was das Herz begehrt. Und für mich ist das dann immer so ein Highlight, auch einfach abends sich nochmal hinzusetzen am Harrodsworth und dort dann auf die Story Bridge zu gucken, die dann abends ganz toll beleuchtet ist, vielleicht ein kühles Bier genießen und einfach so den Tag Revue passieren zu lassen. Und dann ist nach 1-3 Tagen auch der Jetlag, würde ich sagen, immer schon überwunden in der Stadt.
Ah, guter Einstieg.
Guter ja, Tipp auch.
Finde ich gut.
Guter Tipp. Jetzt hast du gerade etwas erwähnt. Kostenloser Strand. Das ist ja aber, weil es ein Stadtstrand ist, der quasi auch angelegt wurde. Ansonsten, wie sieht es aus in Queensland mit Stränden? Wenn ich irgendwo hinkomme, bin ich da, oder? Muss ich nichts bezahlen?
Nee,
kann
ganz
ich einfach
klar
hin, ne?
Genau.
Wenn ich irgendwo hinkomme, bin ich da.
Ja, dann bin ich da, ohne Eintritt, ohne dass da einer steht ja, und Häuschen und hier erstmal
los
keine
geht's.
Ahnung.
Zack.
Und je nachdem, wo ihr seid, habt ihr auch mal einen Strand ganz für euch allein.
Ja,
ne?
Ja.
Und was halt auch ganz toll ist, finde ich
immer. Stell dir vor, der würde auf einen warten, der kommt, um zu bezahlen.
Ja, das
da
ist
kommt
ja,
keiner.
Ja,
oder
ja,
nur einer.
Ja,
ihr könnt voll schön spazieren gehen, auch an den Stränden. Es gibt natürlich die Möglichkeit, surfen zu gehen, weiter im Norden dann das Schnorcheln. Und was Australien auch super gut generell kann, ist, dass sie ganz oft auch kostenlos Barbecues haben an den Stränden. Das heißt, das sind dann Gasgrills, die man einfach kostenlos nutzen kann. Also wie man sich eine Parkanlage cool vorstellt, ist dann da ein wirklich ja, total schöner, sauberer Grill mit Blick aufs Meer. Da kann man sich dann auch was zu essen machen.
Inklusive Gas? Also,
ja,
oder
alles
ich das
umsonst.
Ah.
Ja, das ist auch wirklich typisch Australien. Und da treffen sich dann auch die Locals. Also es
ja,
wird auch sehr viel genutzt.
Nur das Kängurufleisch musst du auch selber mitbringen.
Ja, oder was? Also ich werde ja, wir kommen noch auf das Essen, aber ich werde natürlich auch viel Fisch essen und Fisch grillen.
Ja.
Also 2-3 Tage, dann ist der Jetlag quasi schon überwunden und dann geht's weiter.
Und dann geht's weiter. Von Brisbane, wohin, Steffi, wohin würdest du jetzt als nächstes gehen?
Also für euch so als Erstbesucher, ja, Brisbane als Start, da haben wir gerade schon gesagt, vielleicht da noch hinzuzufügen, in 2032 finden die Olympischen Spiele in Brisbane statt. Also auch
ja,
das werde ich einfach schon beim Kopf behalten, aber das ist auch so ein Grund, warum die Stadt im Moment total im Wandel ist und so viele neue Stadtviertel auch entstehen, neue Hotels und sich sehr, sehr viel tut im positiven Sinne. Und dann raus auf jeden Fall Richtung Strand, weil die meisten kommen natürlich nach Australien oder Queensland, um die Natur zu erleben, ne? Und dann ist für mich so der erste Stopp immer entlang der Küste an der Sunshine Coast. Das ist bekannt für die wunderschönen Surferstrände, gerade rund um Noosa. Ist wirklich ein Juwel, wo der Noosa Nationalpark direkt am Strand ist. Man kann im Nationalpark spazieren oder wandern gehen, kann den Surfern zugucken oder auch selber mal das Surfen ausprobieren dort. Man hat dann direkt so diesen ganz entspannten Strand-Lifestyle hier dann auch. Und dann geht man langsam die Küste immer weiter hoch. Man kommt dann in Richtung Garry, Fraser Island. Es ist, wie eben schon kurz angesprochen, die größte Sandinsel der Welt, die wir haben. Und es ist eine Sandinsel, wo man dann im Geländewagen Touren auf der Insel machen kann. Man sieht, wie Regenwald aus Sand wächst, kann dort alte Schiffswracks sehen, wirklich ein total tolles Abenteuer für einen Tag. Hier empfehlen wir immer, das als eine geführte Tour zu machen, weil das Fahren im Sand ist schon anspruchsvoll und die meisten Mietwagenanbieter oder auch Camperanbieter, die wir hier mieten, erlauben es auch nicht, dass man das Fahrzeug mit dorthin nimmt, sondern man sollte es als Tour wirklich machen und dann macht es auch mehr Spaß, weil die Fahrer wissen, was sie tun.
Sehr gut, dann über die Dare2-Reiseleitung einfach organisieren lassen. Und du hast einen anderen Namen genannt. Ist das der First Nation Name, der jetzt der offizielle Name ist?
Ganz genau. Es hieß früher Fraser Island und vor ein paar Jahren wurde der Indigenous-Name Gari, K-Apostroph-G-A-R-I, zurückgegeben an die Insel. Das heißt, die Insel wird jetzt wieder Gari genannt.
Mhm. Deswegen bist du die Reise-Expertin.
Ich bin beeindruckt. Hat gerade so ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen. Aber das ist... du bist ja ein bisschen jünger, Dominik, das dürfen wir an der Stelle ja erwähnen. Glaube, es ist für viele mittlerweile, gehen wir jetzt mal weg quasi von der Küste, für viele ist es mittlerweile ganz, ganz klar der Uluru. Ich bin aber ja noch mit Ayers Rock groß geworden. Ja. Mhm. Und das wird sich halt irgendwann ändern. Und das ist eine Entwicklung, die ich sehr begrüße. Und das wird einem dann in Queensland auch immer wieder begegnen, oder? Also die Inseln haben jetzt nicht alle ihren Namen geändert, aber einige sind offiziell anders.
Einige nicht offiziell, Fraser, alle Orte und Inseln haben natürlich auch einen indigenous Namen. Ne? Also auch Brisbane heißt Meanjin. Es gibt immer verschiedene Namen, die auch immer mehr auch verwendet werden. Und gerade in Australien oder auch in Queensland. Queensland hat zwei indigenous Kulturen tatsächlich als einziger Bundesstaat. Wir haben einmal die Aboriginal People und aber auch die Torres Strait Islander People ganz im Norden von Queensland. Das heißt, wir verbinden da diese zwei First Nations Kulturen. Und ich finde es einfach für jeden Besucher super wichtig, wenigstens einmal auch eine Tour mit Indigenous Guides zu machen und einfach auch aus deren Perspektive das Land zu erfahren.
Mhm. Unbedingt.
Ja, nicht nur das Land, auch das Meer. Ich habe gelernt, da gibt es ja ganz spezielle Verbindungen zum Meer, zur Art, sich auch zu ernähren aus dem Meer. Gibt es eigentlich Gezeiten, sodass deswegen sich vielleicht auch immer wieder die Jagdmethoden oder Fangmethoden verändern und dass das auch von den First Nations natürlich absolut kultiviert über Jahrtausende wurde und wir da, wenn wir kommen aus Deutschland oder Österreich, wir haben absolut keine Ahnung. Und das lernen wir dann mit denen. Ist das total so, dass die zwei verschiedenen First Nations sich da auch unterscheiden und die einen dann vielleicht mehr Richtung Meer unterwegs waren? Oder und wie kann man die vielleicht auch kennenlernen?
Ja, es gibt ganz, ganz unterschiedliche, auf jeden Fall kulturelle Dinge natürlich, auch unterschiedliche Sprachen. Also es sind so viele verschiedene Sprachen, die auch nochmal dort angesprochen werden. Also da unterscheiden sich wirklich die ganz einzelnen Gruppen nochmal in vielerlei Hinsicht. Und gerade eben oben dann im tropischen Norden, ne, du hast es angesprochen, es gibt natürlich einmal das Meer, es gibt aber auch den Regenwald im Landesinneren. Das ist der Bereich, wo sich die zwei Weltnaturerbe dann auch treffen, das Great Barrier Reef und der Daintree-Regenwald. Und hier kann man ganz wunderbare Touren aber auch machen, wenn man dann beides aus deren Sicht auch erfährt. Also man geht mit Juan zum Beispiel in den Regenwald, der zeigt einem dann, wie sich wirklich der ganze Regenwald in einen Medizinschrank verwandelt. Und danach geht es dann raus zum Strand mit Speer und man sieht, wie auch gefangen wird noch draußen am Meer. Also man lernt da wirklich sehr, sehr viel und es gibt einem nochmal einen ganz anderen Blick auch auf Australien und ein viel authentischeres, ganz anderes Erlebnis.
Boah, das finde ich ultra spannend. Ich schaue dir die Szene schon die ganze Zeit an. Das ist, und das könnte man ja auch gerade bei einer Erstbesuchertour machen.
Auf jeden Fall. Also, und was ganz Einfaches auch für Leute, die da vielleicht ein bisschen Bedenken haben, ist zum Beispiel sonst einfach eine ganz klassische Tour, die man vielleicht eh machen würde, wie eine Tour raus zum Great Barrier Reef, wo man schnorcheln und tauchen geht. Auch sowas gibt's von Anbietern, die eben auch Indigenous Guides mit an Bord nehmen. Das heißt, man hat sowohl Marinebiologen an Bord, aber eben auch Indigenous Guides, die einem dann so ein bisschen auch erzählen, einfach was sie über das Great Barrier Reef wissen, wie sie damit umgehen, welche Bedeutung es eben für sie hat. Und auch das ist eine Tour, die man sowieso machen würde. Deswegen raten wir hier ganz oft, das einfach in Erwägung zu ziehen, vielleicht auch das zu kombinieren an der Stelle.
Ach, sehr schön. Ja, genau. Kombination. Daintree hast du schon genannt. Das muss eine Kombination ja wirklich sein. Wie gesagt, wir waren noch nie da, aber ich erinnere mich an die erste Folge, die wir in dieser Region schon mal haben spielen lassen. Was macht das so besonders? Was macht Daintree Regenwald so besonders? Ist das, dass man sich da irgendwie trifft oder dass da Dinge fusionieren, Symbiosen entstehen?
Also ich finde es einfach diese gigantische Größe natürlich von dem Regenwald. Es ist einer der ältesten und größten Regenwälder wirklich der Welt, ne? Und dann einfach mitten in diesem Regenwald zu stehen oder vielleicht auch in der Gondel darüber zu schweben, dieses satte Grün zu sehen, was dann aber eben, und auch die Vögel zu hören, ne? Oder diese ganzen Tiere dort zu hören. Es gibt immer irgendwelche Geräusche. Also ich sage ganz oft, wenn man eine Nacht in einem Regenwald in der Lodge hat, das ist, man schläft zum Teil gar nicht, weil es ist so spannend, diesen ganzen Geräuschen zuzuhören. Und dann trifft man aber oder sieht quasi im gleichen Blickwinkel dann auf der rechten Seite das Meer mit dem Great Barrier Reef, was dann eben das nächste Unterwasser-Wunderwelt darstellt, ne? Mit dem Türkis dann ganz andere Farben, die einfach wieder auseinandertreffen. Und das, finde ich, macht diese Region da oben auch so spannend, dass man das beides in einem Tag theoretisch machen kann oder auf jeden Fall in einem Urlaub dann eben auch.
Und ich glaube, es sind ja auch zwei Hauptanziehungspunkte für Urlauber. Also das zu erleben, das hat man schon mal gehört, wir haben es schon mal gehört. Ja. Und ich würde es auch würde sofort einbauen in die erste Tour.
Ja, ich würde definitiv in die Daintree Eco Lodge gehen. Also weil, wenn dann auch übernachten. Ich finde, sowas hat ja zu Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeit nochmal einen ganz besonderen Charme. Und dann habe ich auch mehr Zeit, das erlebt zu haben, um dann, ja, wahrscheinlich wäre es bei mir danach, dann das Great Barrier Reef zu machen. Weil das wäre auch nicht nur so eine kurze Zack-rein-raus-Schnorcheltour, sondern da würde ich auch mir Zeit nehmen. Doch.
Und auch das Riff kann man natürlich aus der Luft entdecken. Man kann eine Glasbodenbootstour machen, wenn man jetzt nicht ins Wasser gehen möchte. Ne? Ein Helikopterflug, man kann schnorcheln gehen, tauchen gehen. Also es gibt ja wirklich Optionen von bis. Was viele vergessen, ist, dass sowohl das Riff, aber eben auch der Regenwald auch im Süden von Queensland sind. Also die meisten haben eher dann Cairns im Kopf für das Riff und auch den Daintree. Wenn wir jetzt aber wieder zurückgehen nach Brisbane, wo wir eben gestartet sind, haben wir tatsächlich auch in Brisbane im Hinterland schon den ersten Regenwald. Das ist ein subtropischer Regenwald, der dort im Lemmington-Nationalparkbereich liegt. Und das ist auf jeden Fall auch ein super schönes Ausflugsziel hinter Brisbane. Und wenn wir dann eben die Küste hochfahren, das haben wir eben schon gemacht, über Noosa, über Garry, dann kommen wir tatsächlich dort dann schon ans südliche Ende vom Great Barrier Reef. Das ist das Southern Great Barrier Reef, auch so genannt. Und das ist ein noch sehr unberührtes, authentisches Riff, wo man eher raus zu Inseln fährt oder fliegt und dann eben von einer Insel aus tatsächlich auch direkt losschnorcheln kann. Dort unglaublich viele Schildkröten sieht, die in der Region auch nisten. Man kann Manta-Rochen sehen. Vielleicht kleine Story, es gibt sogar einen pinken Manta-Rochen auf einer der Inseln, der wird Inspektor Clouseau genannt. Der hat einen Gendefekt und ist deswegen quasi pink von der Farbe her.
Aber nur einen oder ist das seine Rasse?
Tatsächlich
oder?
Einer, ja, der auch immer wieder kommt zur Insel und dann auch einen Cocktail hat auf der Insel mit seinem eigenen Namen. Also ganz lustige
Jetzt muss
Geschichte.
Ich in meinem Gehirn kramen, ist denn Pink Panther auch gleichzeitig Inspektor Clouseau? Ich bin raus. Da wird mein Mann, wenn er das hört, ganz doll mit mir schimpfen, dass ich das nicht auf dem Schirm habe. Aber den möchte ich natürlich sehen. Also es wäre schon schön. Ja. Und der Dominik hat schon strahlende Augen neben mir, weil wir diese Folge beenden können mit Schildkröten. Damit kriegt man ihn ja immer.
Und man sieht sie halt auch, man sieht, wie sie nisten, man kann sehen, wie die kleinen Schildkröten schlüpfen und auch ins Meer laufen, aber dann eben auch, wenn man auf den Inseln ist. Ich war jetzt selber kürzlich nochmal auf Lady Elliot Island, einer der Riffinseln. Ich war keine 3 Minuten im Wasser und habe direkt ein paar Schildkröten um mich herum gesehen, habe Manta-Rochen gesehen. Also es ist wirklich Wahnsinn, was da für eine Unterwasserwelt noch ist.
Wow.
Krass.
Wow, ja. Beim Toll. Schnorcheln, nicht beim Tauchen.
Beim Schnorcheln, das war beim auch wirklich Schnorcheln. Vielleicht bauchnabeltief das Wasser. Also gar nicht tief, direkt vom Strand aus losgelaufen, losgeschnorchelt dann, ja. Und dann geht man von dort halt immer weiter in Queensland ins Riff rein. Ne? Also wenn man dann weiter in den Norden fährt, du wolltest ja Richtung Cairns, kommt man erst in die Inselwelt der Whitsunday Islands. Das sind 74 juwelenartige Inseln, sagen wir immer, die wirklich im Riff liegen, mit puderweißen Sandstränden. Ganz bekannt der Whitehaven Beach. Das ist ein Quarzsand, der wirklich ganz, ganz weiß ist. Und dann ist dort auch dieses herzförmige Riff, das Heart Reef, was man oft von Bildern auch kennt, was im Great Barrier Reef liegt, was man besuchen kann. Man kann dort aber zum Beispiel
das
auch...
Das sollten wir als Überleitung nehmen, oder? Wenn ich das sagen darf, weil da möchte ich ganz viele Details zu haben.
Da wollen wir noch drüber sprechen.
Können wir doch mal als Cliffhanger für die zweite Folge
Steffi,
nutzen,
wenn das
oder?
Für dich in Ordnung ist, dann machen wir das so. Ne? Also,
wir wollen nicht zu viel vorweggreifen jetzt, die Zuhörer.
Wir wollen alles verraten natürlich.
Folge.
Aber kommt mit uns in die zweite Folge. Steffi, das war großartig. Mit Schildkröten hören wir sozusagen auf.
Und dem Herzriff.
Und dem Herzriff.
Herzriff, und dem Herzinsel, das werden wir gleich nochmal genau.
Darüber sprechen wir dann gleich noch weiter. Vielleicht gibt es ja das ein oder andere Tier, was vielleicht dann auch noch ein bisschen gefährlicher ist als eine Schildkröte. Werden wir auch alles besprechen.
Unser Troubleseeker, ja. Machen wir in der zweiten Folge.
Wahrscheinlich, wie ungefährlich die dann wirklich sind, wenn man sich richtig verhält. Das wirst du uns alles erklären. Steffi,
mach ich gerne.
Vielen, vielen Dank. Bis Donnerstag. Tschüss.
Tschüss.